Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Paulina Fröhlich, die Leiterin des Programmbereichs Zukunft der Demokratie beim Progressiven Zentrum. Das ist eine linksliberale Denkfabrik in Berlin und die befasst sich unter anderem damit, wie Politik fortschrittsorientiert und kooperativ und zukunftsträchtig werden kann. Hallo Frau Fröhlich, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Hallo Frau Münkel, ich freue mich, da zu sein.
Frau Fröhlich, ich laufe tatsächlich fast jeden Tag bei Ihnen vorbei beim Progressiven Zentrum. Sie haben ja Büros zwischen Hauptbahnhof und Schloss Bellevue. Und ich habe in den letzten Jahren beobachtet, dass Ihr Team öfter mittags Tischtennis spielt. Da gibt es nämlich zwei Platten in der Straße. Haben Sie bei diesem Frühlingswetter die Tischtennissaison schon eröffnet?
Ja, besonders ein Kollege von mir, auch aus dem Zukunft der Demokratie-Team, ist besonders sportlich unterwegs und eröffnet jeden Morgen seine Runde durchs Büro mit: Wen darf ich heute Mittag herausfordern?
Nicht schlecht. Ist doch eine gute Pausenbeschäftigung. Da können die demokratischen Gedanken ein bisschen sacken.
Zählt auf Trab.
Ja, wir ordnen gemeinsam hier aus dem Studio für Sie die Themen, die an diesem Mittwoch wichtig sind. Tischtennis spielen ist ausdrücklich erlaubt. Vielleicht nicht hier im Studio, aber Sie können ja mal überlegen, ob Sie das in Ihre Mittagspause noch mit einbauen. Ich freue mich auf die Stunde. Frau Fröhlich, heute ist Erdüberlastungstag in Deutschland. Das heißt, die Deutschen haben bis heute so viele natürliche Ressourcen verbraucht, wie in einem Jahr neu gebildet werden können. Wir leben also, wenn man so möchte, auf Pump bei der Erde. Letztes Jahr war dieser Tag einen Tag später, am 5. Mai, aber eben ungefähr auch in diesem Zeitrahmen. Und mir macht es schon jedes Mal ein schlechtes Gewissen. Also es ist nicht gut, dass wir noch nicht mal nach einem halben Jahr alles verbraucht haben. Und gleichzeitig haben wir aber ja das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, das letzten Sommer geändert wurde. Darin ist die CO2-Neutralität bis 2045 festgeschrieben. Das wiederum macht mir Hoffnung. Wie geht es Ihnen da zwischen Pessimismus, schlechtem Gewissen und Hoffnung?
Also erstmal geht es mir wie Ihnen mit diesem Wort. Ich höre Erdüberlastungstag und ich fühle mich schwer und traurig. Und ich glaube, es ist auch Sinn und Zweck dieser Berechnung und damit auch dieses Wortes und dieser Idee, diesen Tag überhaupt zu berechnen und auszurufen und mitzuteilen, damit uns Menschen klar wird, wie unser Verhalten gegenüber der Biodiversität dieser Erde ist. Letztendlich ist es ja, und deswegen vielleicht auch das schlechte Gewissen, sowas wie ein Umweltkonto, das wir schon jetzt aufgebraucht haben. Wir am Anfang des Jahres etwas aufgezahlt bekommen von der Umwelt auf dieses Konto und es wird gesagt, so bis zum Ende des Jahres habt ihr Zeit, das auszugeben, und wir sagen jetzt, wir sind pleite, machen aber weiter wie gehabt und das im guten Glauben, dass schon irgendjemand zahlen wird für das, was wir da abfeiern, wenn ich mal in der Metapher bleiben darf, und dem ist auch so. Es gibt natürlich Länder und auch konkret Menschen, die Kosten unseres überbordenden Verhaltens über die Verhältnisse Lebens tragen und zahlen. In Risiken in ihren Lebensumständen, dadurch, dass es Erdrutsche gibt und ihr Haus zusammenbricht, dadurch, dass Fluten ihre Region bedrohen und vieles weitere. Das heißt, damit fühle ich mich genauso schlecht und ich denke, dafür ist diese Ansage auch da.
Momentan sind trotzdem auch sehr viele andere Themen wichtig. Also dieser Erdüberlastungstag, normalerweise klingt so komisch, aber in anderen Jahren, in denen noch kein Krieg war, so würde ich es jetzt formulieren, da war der in den Agenturen, die wir immer durchgucken, um zu schauen, was ist denn heute wichtig, immer recht weit oben. Dieses Mal musste man fast suchen, um ihn zu finden. Also andere Themen sind wichtig. Krieg allen voran natürlich, die Pandemie ist aber auch noch nicht vorbei. Fällt da das Thema Klimaschutz hinten runter?
Mhm. Also ich glaube, insgesamt ist es schon als nichts Minderes als eine Tragödie zu beschreiben, dass das Thema Zerstörung unserer Lebensgrundlage um Konkurrenz kämpfen muss, neben so einem Thema wie Mindestabstand in Bars oder Restaurants. Ja? Also das ist eine menschliche kommunikative Tragödie, wenn man so will, die natürlich zu erklären und zu begründen ist. Und deswegen vielleicht auch nicht schlichtweg gleich zu verurteilen, aber sie ist auf jeden Fall festzustellen und auch nicht unbedingt erbaulicher als das, was wir eben gerade besprochen haben. Ich glaube, wenn es um das Thema Krieg geht, dann ist es ein bisschen was anderes, das sage ich in aller Vorsicht, und zwar deshalb, weil Kriege in der Vergangenheit oder seit Menschengedenken häufig um natürliche Ressourcen geführt wurden, wegen natürlicher Ressourcen. Das Politische, Kulturelle, Religiöse kam meistens obendrauf, aber am Ende des Tages ging es meistens um den Zugang zu Wasser, zu Bodenschätzen und Ähnlichem, und somit hat es schon immer mit der Ausbeutung zu tun, mit der Machtfrage des Menschen, wer hat Anspruch auf welchen Raum, auf welche Ressourcen und macht sie sich zu eigen. Ich glaube, insgesamt in diesem Diskurs bei der Frage der Aufmerksamkeit würde ich gerne noch festhalten, dass es nicht auf uns als Individuen legen sollte. Also die Hörerinnen und Hörer, ich selber, ich möchte mir ungern individuell vorwerfen lassen, dass ich nicht gleichermaßen den bewaffneten Konflikt im Jemen auf dem Schirm habe und er mich gleichermaßen bewegt wie die Klimakatastrophe. Und all diese Krisen auf diesem großen Planeten können nicht gleichermaßen Raum einnehmen, emotional oder faktisch. Aber wer trägt die Verantwortung, das zu priorisieren? Das ist in allererster Linie die Politik und das müssen wir auch von ihnen fordern.
Was ich mich da manchmal frage, ist, ob diese Tage nicht aber dazu beitragen, genau diese Konflikte, auch Diskussionslinien, Probleme, die Sie angesprochen haben, doch immer wieder auf das Individuum zu verlagern. Also wir haben jetzt eben diesen Erdüberlastungstag, wir sprechen hier auch als Individuen drüber, haben beides dieses schlechte Gewissen, haben wir ja festgehalten. Jetzt vor wenigen Tagen gab es einen anderen Tag, der hieß so ähnlich, das war der World Earth Day. Da wurde eben auch viel berichtet, aber eben anlässlich dieses Tages. Und oft unter diesem Ziel, wie kann ich als Individuum denn zum Beispiel Müll vermeiden, wie kann ich anders leben, damit es der Erde besser geht. Also zugespitzt diese Frage, brauchen wir dann solche Tage? Überdecken diese Tage die Diskussion, die wir vielleicht eigentlich führen müssten?
Ich würde es so formulieren und sagen, wir als Individuen sind mit dem Kollektiv natürlich verbunden. Und wir als Individuen im Kollektiv tragen auch die Verantwortung dafür, wer uns regiert, jedenfalls in demokratischen Staaten. Denn wir haben unsere Stimme abgegeben und damit hat sich eine Koalition gebildet, die jetzt Entscheidungen trifft und Gesetze erlässt etc. Das heißt, ich glaube, diese Tage, die ein schlechtes Gewissen oder ein Nachdenken bei uns auslösen, haben einen absolut hilfreichen Nutzen, und zwar, dass wir uns im Klaren werden über unsere Prioritäten, zum Beispiel bei so wichtigen demokratischen Tagen wie Wahlen.
Bei der CSU gibt es viel zu besprechen. Gerade der Generalsekretär Stefan Meyer ist nämlich überraschend zurückgetreten. Offiziell aus gesundheitlichen Gründen, inoffiziell möglicherweise oder wahrscheinlich, weil er einen Journalisten von der Zeitschrift Bunte sehr harsch angegangen ist telefonisch, als der was Privates über Meyer veröffentlichen wollte und das auch getan hat. Paulina Fröhlich von der Denkfabrik Progressives Zentrum ist mein Gast hier heute Mittag im Studio. Frau Fröhlich, nach den Rücktritten von anderen, wir hatten ja jetzt so eine, ja, ich würde fast sagen, Rücktrittswelle von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel oder auch von der linken Vorsitzenden Susanne Hennig-Welsow. Ist dieser Rücktritt in meiner Wahrnehmung im Vergleich so relativ geräuschlos vonstatten gegangen? Würden Sie sagen, das sind wir gar nicht mehr gewohnt, dass so ein Rücktritt so einfach passiert?
Ach, ich weiß gar nicht, inwiefern Gewöhnung bei Rücktritten politisch da gerade so eine Rolle spielt. Ich glaube auch, es war relativ geräuschlos, aber es ist eigentlich auch zu erklären. Er ist ja nun jetzt kein Bundesminister und es gibt genug anderes, über das man gerade reden könnte. Deswegen sei es drum, würde ich sagen.
Ja, und wir reden auch über das andere. Wir möchten nämlich genauer drauf gucken, was dieser Rücktritt jetzt auch politisch bedeutet und schalten dafür zu Katharina Hamberger. Sie ist unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio und kümmert sich vor allem um die CSU. Frau Hamberger, in Bayern wird nächstes Jahr ja gewählt und der Generalsekretär ist ja der, der den Wahlkampf da managt. Und wenn der nach nur 2 Monaten im Amt geht, entsteht da natürlich eine Lücke. Markus Söder hat sich heute Vormittag auch zum Rücktritt geäußert. Was hat er gesagt?
Ja, Markus Söder hat sich sehr, naja, sagen wir, emotional, aber gleichzeitig ruhig geäußert. Man merkt, er hat ihm angemerkt, dass das für ihn jetzt auch nicht einfach ist, dass das offenbar ja schon auch eine sehr emotionale Ebene auch noch dahinter steckt. Er hat gesagt, das sei heute ein bitterer Tag und wir können auch vielleicht nochmal reinhören, was er dann weitergesagt hat.
Ich bin auch persönlich sehr betroffen. Ich hatte gestern mit Stefan Meyer ein sehr langes und auch ein sehr menschliches Gespräch. In diesem Gespräch mit Stefan Meyer hat er mich eindringlich gebeten, ihn aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Generalsekretär zu entbinden. Es geht ihm tatsächlich nicht gut.
Also wenn man das so hört, merkt man schon, dass offenbar diese gesundheitlichen Gründe nicht nur vorgeschoben sind, sondern dass das möglicherweise tatsächlich einen ernsten Hintergrund hat, über den wir auch nicht mehr sagen können bislang, über den auch niemand mehr weiß. Markus Söder hat dann auch nochmal darauf verwiesen, dass Stefan Meyer ein großes Talent gewesen sei, dass der Start als Generalsekretär wirklich gut gewesen sei und man eigentlich auch davon überzeugt war, dass sie ein gutes Team bilden. Also für ihn wirklich nicht ganz so einfach, eben nach wieder 2 Monaten jetzt neuen Generalsekretär suchen zu müssen. Und die Landtagswahl ist eben auch nicht mehr lange hin. Die muss ja auch organisiert werden. Da ist der Generalsekretär in einer zentralen Rolle. Aber Sie haben es angedeutet, es gab ja auch eben noch diesen zweiten Satz von Stefan Mayer gestern in seiner persönlichen Erklärung zu seinem Rücktritt, wo er eben angedeutet hat, dass er auf die Berichterstattung eines Bunte-Journalisten ja ziemlich heftig reagiert hat. Und auch dazu hat sich Markus Söder heute geäußert und hat gesagt, es hätte die Berichterstattung eines oder nach der Berichterstattung eines oder mehrere Gespräche gegeben. Das lässt sich nicht ganz klären, so hat er das heute gesagt. Und ja, das dann eben auch eingeordnet, das können wir uns auch mal anhören.
Ich sage es ausdrücklich und ganz klar, die dabei wohl gefallenen Worte sind in keinster Weise zu akzeptieren. Sind völlig unangemessen, doch ein indiskutabler Stil.
Also um diese Worte, um die es da geht, das soll gewesen sein, dass Stefan Mayer zu einem Bunte-Journalisten, der über ein angebliches uneheliches Kind von ihm berichtet hat, um das er sich nicht kümmern soll, soll er gesagt haben, ich werde sie vernichten und möglicherweise auch Schmerzensgeld verlangen. So wird das zumindest in diversen Berichten zitiert. Stefan Mayer, so hat das Söder heute gesagt, könne sich nicht mehr so ganz erinnern, ob diese Worte tatsächlich gefallen sind. Aber wenn sie so gefallen sind, dann bedauert er das. So hat er das gestern auch in seiner persönlichen Erklärung gesagt. Also es ist war heute eine ganz interessante, kurze Pressekonferenz von Markus Söder, wo man schon gemerkt hat, da gibt es offenbar mehrere Ebenen, die bei diesem Rücktritt zusammenspielen.
Ja, und Paulina Fröhlich, abgesehen eben von diesem Rücktritt, den, wie wir jetzt gehört haben, Markus Söder ja auch eben in dieser Wortwahl als indiskutabel bezeichnet hat, hat das aus meiner Sicht doch auch natürlich noch weitere Ebenen. Also die CSU in Bayern hat bei den letzten Landtagswahlen die absolute Mehrheit verloren, mit dem schlechtesten Ergebnis seit 1950. Zwischendurch hatte Markus Söder Kanzlerambitionen, jetzt ist er medial nicht mehr so präsent. Nicht so ein gutes Vorzeichen, um da bald mal wieder was zu reißen, oder was würden Sie sagen?
Ja, bestimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass das Markus Söder unter Druck setzt. Die Landtagswahlen stehen ins Haus im nächsten Jahr, wenn ich mich nicht irre. Und wie gesagt, Stefan Mayer hätte hier diesen Wahlkampf auch mit organisieren sollen. Bisher hat Markus Söder, soweit ich weiß, Wahlen verloren im Sinne von schlechterer Ergebnisse eingefahren als vorher. Mit einer Ausnahme, das war glaube ich die Europawahl, mit einem ganz leichten Zuwachsprozess. Von Prozentpunkten. Also hier ist natürlich ein hoher Erwartungsdruck und auch das haben Sie gerade angesprochen, er taucht natürlich auch gerade in den Debatten, in der Öffentlichkeit nicht besonders auf. In der Nachrichtenlage, in der Weltlage, muss man ja fast sagen, die wir gerade haben, spielt er da keine große Rolle. Und dass die erste Meldung, die viele Menschen mitbekommen, eine negative wie diese ist, wird bestimmt nicht gut abfärben. Also mit anderen Worten, ich glaube, er hat da jetzt viel zu tun, aufzuräumen, wieder deutlich und stark dazustehen und so, wie wir ihn bisher erlebt haben, würde ich erwarten, dass er das auch mit aller Kraft versuchen wird.
Katharina Hamberger, nochmal zurück auch zu dem Posten. Gibt es denn jetzt schon jemanden, der die Aussicht hat, da auf Stefan Mayer zu folgen?
Also es soll heute Nachmittag eine Präsidiumssitzung geben der CSU. Es soll aber noch nicht um die konkrete Nachfolge gehen. Ich glaube, das ist auch nicht ganz so einfach. Es gibt 2 Stellvertreter von Stefan Mayer. Das ist einmal Tanja Schorra-Dremel, die vor allem Kommunalpolitik im Blick hat. Es gibt Florian Hahn auch einen Bundestagsabgeordneten. Aber es gibt dazu auch den schönen Spruch von Horst Seehofer, die Hundehütte ist für den Hund und der CSU-Stellvertreter ist für die Katz. Also die Frage ist, ob diese beiden denn dann überhaupt ins Rennen gehen um diesen Posten. Es ist wirklich eine wichtige Frage, mit wem der besetzt wird. Stefan Mayer war eben erst seit Februar im Amt. Der war auch eine Überraschung, muss man sagen, weil er Bundestagsabgeordneter ist. Und für die CSU geht es ja eben um die Landtagswahl. Also es muss ja jemand vor Ort organisieren. Man hätte tatsächlich eher auf einen Landtagsabgeordneten getippt. Das ist dann er geworden. Erklärt sich aber vielleicht damit, dass er eben aus einem sehr ländlichen, katholisch geprägten Wahlkreis kommt, Altötting-Mühldorf, wo in der Kommunalpolitik aber wiederum die Freien Wähler sehr stark sind. Stefan Mayer hat den Wahlkreis aber immer seit 2002 verlässlich gewonnen, muss man sagen. Er ist auch einer, der in der Innenpolitik, in den Sicherheitsthemen immer sehr firm war innenpolitischer Sprecher und Innenstaatssekretär. Jetzt muss man eben schauen, wen kann man da als Ersatz installieren und wer kann sich jetzt auch schnell einarbeiten in die Landesleitung, also in die Parteizentrale der CSU, wer kann da sich ein Team aufstellen, wer weiß, wie Wahlkampf geht, wer kann Kampagne organisieren. Das sind jetzt zentrale Fragen für Markus Söder. Sie haben es angesprochen, es ist für ihn eben keine leichte Wahl. Die absolute Mehrheit, glaube ich, hat die CSU auch fast schon abgeschrieben. Es sind nicht mehr die Zeiten wie früher, aber man will zumindest verhindern, dass es die Möglichkeit gibt, eine Koalition gegen die CSU zu schmieden. Und da steht ja tatsächlich im Raum, dass, wenn es die Möglichkeit gibt, sich vielleicht sogar vier Parteien in Bayern zusammentun, um zu sagen, wir brechen jetzt mal mit der Herrschaft der CSU. Und das will man natürlich auch verhindern. Einmal als CSU bei Markus Söder persönlich natürlich auch, weil dann wäre es vorbei mit seiner dann wahrscheinlich relativ kurzen Karriere als Ministerpräsident und CSU-Parteivorsitzender.
Momentan wird ziemlich viel gestritten in Deutschland, vor allem rund um die Frage, wie wir politisch angemessen auf den Krieg in der Ukraine reagieren können. Der Philosoph Andreas Urs Sommer, der war heute Morgen bei uns im Interview und der macht sich Sorgen um die Debattenkultur in Deutschland.
Das ist tatsächlich der Eindruck, den man bekommt, wenn man die aufgeregten Debatten gegenwärtig sich anschaut, dass sie auf ein scharfes Entweder-Oder hinauslaufen und dass die Bereitschaft, eine entgegengesetzte und womöglich einem selbst schmerzende Meinung zu akzeptieren, sich dem Nullpunkt nähert.
Stimmen Sie ihm dazu, Paulina Fröhlich, wenn Sie sich das anhören, also dass sich die öffentliche Debatte eben rund um die Waffenlieferungsfrage zum Beispiel dem Nullpunkt nähert?
Ich glaube, ich bräuchte mehr Übersetzung, um genau zu verstehen und was Herr Sommer da gemeint, um ihm jetzt nicht Unrecht zu kommen. Aber wenn ich jetzt mal interpretiere, geht es darum zu sagen, Debattenkultur ist derart schlecht, wie sie sich an dieser Debatte abzeichnet, dann würde ich hier, glaube ich, nicht so vehement zustimmen. Ich nehme erstmal viel Debatte und Streit wahr, so wie Sie es in Ihrer Anmoderation gesagt haben. Und das halte ich per se auch erstmal für etwas Gutes, dass sich viele Menschen beteiligen und eine Meinung bilden, diese vielleicht auch wieder verwerfen, hinterfragen, sich Fragen stellen, sich anklagend gegenüberstellen, rechtfertigen müssen. Das ist ein handfester Streit. Und wenn der Ganze so friedlich geführt wird, dass man eben nicht unter der Gürtellinie argumentiert und redet, dann kann er Fortschritt bringen, was bedeutet, dass man geistig vorankommt und vielleicht Einsichten gewonnen hat. Und ich glaube, dass es vielen Menschen, und damit rede ich jetzt nicht über Menschen, die vielleicht am Radiomikrofon sitzen oder in großen Zeitschriften veröffentlichen, sondern wirklich normale Bürgerinnen und Bürger, die zu Hause am Frühstückstisch sitzen und die diese Dinge bewegen, dass die gerade mitbekommen, dass geschritten wird, dass sie selber sich fragen, wie stehe ich eigentlich dazu? Und damit ist etwas Gutes erreicht für die Demokratie. Es ist ein Diskurs eröffnet, es ist ein Nachdenken eröffnet. Und wenn irgendwo ein Diskurs wirklich gebraucht wird, ja, dann doch bei solchen tiefgreifenden, alles umfassenden Fragen, wie deren diesen Schwere, der wir gerade konfrontiert sind. Also nein, ich stimme nicht zu. Ich glaube, die Debattenkultur ist nicht am Ende.
Und haben Sie wirklich den Eindruck, dass, Sie haben gerade das Wort Gürtellinie genutzt, also dass diese Diskussion momentan noch über der Gürtellinie stattfindet? Also ich erinnere einmal an den offenen Brief, also es gab jetzt viele offene Briefe, die auch zum Teil aufeinander reagiert haben, aber eben der eine von vor ein paar Tagen, wo 28 Intellektuelle unterschrieben haben, unter anderem Alice Schwarzer, Harald Welzer, die haben eben gesagt, wir sind gegen die Regierungslinie, wir sind gegen Waffenlieferungen, da verschiedene Argumente genannt. Und da habe ich schon den Eindruck, dass da momentan sehr harsch drauf reagiert wird. Also dass zum Teil habe ich Reaktionen gesehen, da wird Ihnen der Status als Intellektuelle abgesprochen. Mhm. Da wird dann gar nicht inhaltlich reagiert, sondern da ist das wirklich eher so ein, das dürfen die nicht sagen, was die sagen dürfen. Und dann doch auch wieder eine sehr aggressive Grundstimmung. Also ich würde sagen, auch unter der Gürtellinie.
Ja, okay, da stimme ich zu. Also das ist eine Verächtlichmachung, die wir gesehen haben. Und wo sieht man die, wenn ich nachfrage, wenn ich selber in mich reinhöre, dann kommt immer wieder ein Wort und das ist Twitter. Und Twitter, diese Debattenplattform Internet, wo ich weiß nicht, sind es mittlerweile mehr als 2% aller Deutschen, wo eine wirklich geringe Gruppe von Deutschen registriert ist, dann nochmal die, die überhaupt aktiv teilnehmen, mag nochmal kleiner sein. Und das ist unheimlich stark. Es färbt auf uns alle ab, die wir das konsumieren und verfolgen und dann natürlich aber auch wieder, wiederholen, wie wir jetzt und drüber sprechen. Das ist, glaube ich, ein sehr eingeschränkter Teil des Diskurses in Deutschland, wenn auch ein starker, ja. Twitter wird ja auch genutzt, um wirklich wichtige politische Botschaften zu verkünden. Also es ist ja nicht irgendein Schauplatz, sondern es ist ein wichtiger. Aber ich möchte gerne noch mal an dieser Stelle hervorheben, es ist ein Platz, an dem eine bestimmte Gruppe unter der Gürtellinie zum Teil argumentiert. Aber zum Brief, wenn ich da vielleicht noch mal zu der Form. Ich glaube, diese Form des offenen Briefes ist etwas gelungen, oder gelungen, ist vielleicht auch wieder das falsche Wort, aber mein Gedanke ist dieser, es ist eine Form der Allianzbildung, ja, so einen offenen Brief zusammen zu unterschreiben. Und Allianzbildung ist einer, meiner Meinung nach, der wichtigsten Fähigkeiten in einer Demokratie, nämlich Mehrheiten organisieren, an bestimmten Detailpunkten über seinen eigenen Schatten springen und schauen, wie können wir eigentlich hier eine Meinung organisieren, unter der wir uns sammeln können, um Debatten zu organisieren und letztendlich voranzukommen. Und ich glaube, der offene Brief ist ein Stilmittel dieser Allianzbildung, einer demokratischen Fähigkeit. Und das ist gut so. Es gibt natürlich trotzdem viele Dinge, die man kritisieren kann an diesem Brief explizit oder an der Briefform an sich. Unter anderem, dass es häufig zu einer Komplexitätsreduktion kommt, die auch wiederum schädlich für die Demokratie sein kann. Also Sie, die zuhören, hören es, Demokratie ist eine wahnsinnig komplizierte Sache. Es gibt ein Für und Wider. Aber wenn viele Menschen sich versammeln und meinen, so ein Brief, so ein Statement an den Kanzler schreiben zu müssen, dann findet Komplexitätsreduktion statt, dann werden Kompromisse gefunden und das Ganze setzt einen Schleifstein an Stil, an Neuigkeit, würde ich sagen, und an Raffinesse. Und das ist auch hier passiert.
Das, was Sie sagen, kann ich total nachvollziehen. Also Sie haben ja gerade diese Komplexität genannt. Und ich glaube, wenn alle diesen Blick auf eine Diskussion hätten und eben nicht mit dem Anspruch reingehen, ich muss Recht haben, dann wäre viel gewonnen. Ich habe aber eben oft das Gefühl, dass die Debatte das oft nicht zulässt. Also dass die sich sehr klar positionieren, die auch rhetorisch formulieren, dass sie Recht haben oder eben auch dieses Recht für sich in Anspruch nehmen, dass die eigentlich in der Debatte oft lauter verstärkt werden, weil es natürlich viel einfacher ist, eine sehr klare Position auch weiterzutragen. Das heißt aber eben auch gerade in dieser jetzigen Zeit, wo ich schon auch wahrnehme, dass ganz viel Unsicherheiten, ganz viel Zweifel, ganz viel auch Denkarbeit gerade passiert, die sich eben nicht in zwei Sätze gießen lässt, dass dafür oft wenig Platz ist in dieser Debatte. Also wer Zweifel äußert, wird eben nicht so gut gehört. Was würden Sie denn sagen, muss sich ändern, damit sich das auch in der Debattenkultur ändert in Deutschland?
Da fallen mir zwei Dinge spontan ein. Einen ganz kleiner, den jede und jeder von uns persönlich ins private Leben mitnehmen kann und eins auf der großen Bühne. Das Kleine ist, das fängt schon an bei Familienfeiern oder Geburtstagen von Freunden, wo man sich trifft, vielleicht nicht immer auf die Lauteste, auf den Lautesten zu hören, der eine starke Meinung hat, der oder die rhetorisch gewandt stark formulieren kann, was richtig ist und gut, sondern wie wäre es einfach mal, sich selber den Schub zu geben, zu der stilleren Person im Raum zu gehen, die direkt anzusprechen, zu sagen, ich interessiere mich für deine Meinung, was glaubst du denn, was fühlst du denn? Und wenn der erste Zweifel geäußert wird, nicht gleich drüber fahren, sondern es bestärken, Zweifel bestärken, Nachfragen bestärken, stillere Stimmen anhören. Ich glaube, das kann jede und jeder von uns wirklich im Alltag mitnehmen und versuchen, häufiger zu praktizieren, auch im Arbeitsumfeld übrigens. Für die große Bühne fällt mir das große Wort Talksendung, Talkshows ein. Talkshows sind in der Regel danach aufgebaut, dass es eine klare Positionierung gibt. Wer hat welche Rolle? Und die Rolle von Professor XY ist, folgende Meinung zu vertreten. Die wird dann sogar auf einen Satz zusammengedampft, eingeblendet unten, damit auch alle verstehen, aha, Professor XY steht für diesen Pol und hier steht die Aktivistin Z für den anderen Pol. Und hier können wir natürlich alle gemeinschaftlich auch mal drüber nachdenken, wie lassen sich diese Sendungen so aufbauen, dass sie mehr dem entgegenkommen, was wir von Herrn Sommer eben gehört haben, nämlich vielleicht konstruktiver sind, vielfältigere Stimmen, dass sie auf einen Fortschritt angelegt sind. Also wir haben mit einer Frage die Sendung begonnen, womit kommen wir eigentlich raus am Ende? Das sind jetzt nur wilde Ideen, aber ich denke, darum lohnt es sich, mehr nachzudenken.
Hätte ich auch direkt einen Sendungstipp passend dazu. Es gibt vom SWR ein Format, das wurde zumindest in einer Staffel produziert, das heißt 13 Fragen. Da werden verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Meinungen in einen Raum gesperrt und müssen im Stil eines Exit-Games zusammen Fragen beantworten, die eben zu einem Thema stattfinden. Also zum Beispiel, ist vegetarisch sein das Richtige? Und dann müssen sie eben spielerisch, aber eben auch auf Augenhöhe in der Diskussion dieses Spiel lösen. Und ich fand das sehr angenehm, weil das eben Zwischentöne zulässt und auch Unsicherheiten zulässt und niemand in die Ecke gestellt wird und mit vermeintlich moralischer Überheblichkeit kleingeredet wird.
Was für ein toller Tipp. Vielen Dank, höre ich mir an.
Als ich gestern Abend Tagesschau gesehen habe, da fand ich interessant, wie über Schloss Meseberg berichtet wurde. Also das Schloss, wo gerade die Bundesregierung tagt und ihre Klausurtagung durchführt. Da hat man nämlich vor allem konzentriert telefonierende Politikerinnen und Politiker gesehen im Garten von diesem Schloss. Was bei diesen zwei Tagen Regierungsklausur rausgekommen ist, das haben sie nämlich eben gerade erst in einer Pressekonferenz erklärt. Also das erklärt dann auch eben auch die Telefonierbilder, weil doch noch nicht so viel zu sagen war gestern. Und die Pressekonferenz, die läuft jetzt gerade noch. Die hat für uns unser Hauptstadtkorrespondent Frank Kapellan verfolgt oder verfolgt sie weiterhin. Wir hören es im Hintergrund. Herr Kapellan, gab es Überraschungen bei der Pressekonferenz?
Nein, da muss ich Sie eigentlich enttäuschen. Also die ganz großen Überraschungen hat es nicht gegeben. Natürlich hat man sich auf Schloss Meseberg fast ausschließlich mit dem Krieg in der Ukraine und den Folgen beschäftigt, auch den wirtschaftlichen Folgen. Das hat natürlich eine große Rolle gespielt. Stichwort Ölembargo beispielsweise. Da ist ja ganz frisch in Brüssel entschieden, dass dieses Embargo kommen soll, aber erst in 8 Monaten. Und das gibt so ein bisschen Entlastung auch für die deutsche Seite, für die Bundesregierung, da man ja das Problem hat, insbesondere mit der Raffinerie im brandenburgischen Schwedt, wo über die Pipeline aus Russland eben sehr viel Öl ankommt, was für den Berliner Raum gebraucht wird. Und da stellt sich die Frage, wie sieht es hier in Berlin, in Brandenburg mit der Versorgungssicherung aus, mit der Versorgungssicherheit aus, pardon. Und dazu hat Robert Habeck, der Energieminister von den Grünen, vor wenigen Minuten dann erklärt, ich würde das ganz gerne einspielen, dass man natürlich im Blick hat,
dass das Embargo gegen russisches Öl nicht dazu führt, dass in der Region die Lichter ausgehen. Ganz im Gegenteil, wir werden, und das ist ja die Arbeit der letzten Wochen und Monate gewesen, dafür Sorge tragen, dass wir eine andere Versorgung auch von Öl für den Industriestandort Schwedt sicherstellen können.
Aber wie gesagt, weil dieses Embargo nun erst in 8 Monaten kommen soll, entspannt das so ein bisschen die Lage. Aber es war an allen Ecken und Enden zu spüren, dass diese Ernsthaftigkeit der Lage, natürlich auch diese Kabinettsklausur, die in früheren Zeiten ja eher ein Klassentreffen des Kabinetts gewesen ist, auf Schloss Meseberg. Man übernachtet ja auch da einmal im Gästehaus der Bundesregierung, dass diese Ernsthaftigkeit alles überlagert hat.
Herr Paulina Fröhlich, wir haben es gehört, eine Ernsthaftigkeit, diese Koalition, die ist ja jetzt seit knapp 5 Monaten vereidigt, muss sich jetzt mit Themen befassen, die überhaupt noch gar nicht in den Sternen standen, als eben die Wahl vorbei war und sich diese Ampel gebildet hat. Was stellen Sie ihr denn für ein Zeugnis aus der Ampel zum jetzigen Zeitpunkt?
Oh je, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass mein Bauchgefühl antwortet, ja, im Anbetracht der vielen, vielen Krisen und dieser schweren Ernsthaftigkeit, die Herr Kapellan ja auch gerade beschrieben hat, würde ich eher ein gutes Zeugnis ausstellen derzeit. Das liegt unter anderem daran, dass einige Köpfe aus der Regierung, wie Robert Habeck zum Beispiel, der eben gerade schon angesprochen wurde, den Eindruck machen, wirklich viel zu arbeiten, viel zu handeln und gleichzeitig auch noch an uns zu kommunizieren, was gerade Sache ist. Ja? Und das empfinde ich eher als beruhigend. Nicht beruhigend im Sinne von, das wird schon alles wieder, sondern da kümmert sich jemand und teilt sich halt mit, wie beispielsweise die Versicherung an die Bevölkerung immer wieder, dass, was die Energie anbelangt und gleichzeitig aber auch die klare Vorbereitung darauf, dass Schwierigkeiten kommen werden. Also das gibt mir einen guten Eindruck, auch bei Annalena Baerbock beispielsweise habe ich den Eindruck, dass da eine besonnene Person mit trotzdem klarem Profil im Amt ist und eine gute Figur macht. Und wir wissen ja auch alle, das war kein Traum jetzt, diese Ampelkoalition, ja, die sich schon eingespielt hätte und super funktioniert. Nein, da sind Sollbruchstellen, völlig klar, angelegt unter diesen drei Parteien mit ihren Vorstellungen und Zielen. Und ich finde, dafür durchlaufen sie eine ganz schöne Belastungsprobe, die sie bisher verhältnismäßig gut wuppen. So.
Also wenn ich mich da einklicken darf, also ich würde das ähnlich sehen, aber es war natürlich bezeichnend. Sie haben jetzt Robert Habeck und Annalena Baerbock genannt, aber nicht den Bundeskanzler. Und ich glaube, das ist momentan auch das Problem dieser Koalition, dass der Kanzler, dass Olaf Scholz nicht wirklich überzeugend daherkommt mit seiner Kommunikation. Ja. Stichwort schwere Waffen, da haben wir die Debatte in der vergangenen Woche gehabt. Er hat immer wieder gesagt, wir liefern keine schweren Waffen und nun will man eben doch diesen Gepard-Panzer liefern. Da argumentiert er nun, das ist zwar schweres Gerät, aber ausgemustert, bei der Bundeswehr nicht mehr in Diensten. Da können wir das vertreten. die berühmte Debatte darüber, wie weit kann man Putin möglicherweise provozieren, wie groß ist die Gefahr eines Atomschlages. Also die Bedenken des Kanzlers, die sind völlig gerechtfertigt, würde ich sagen, aber die Kommunikation ist anders als bei Baerbock und bei Habeck nicht die allerbeste. Und daran wird er sicherlich noch arbeiten müssen. Und das haben wir ja auch in den vergangenen Tagen gesehen durch ein Interview, was er gegeben hat im ZDF, durch öffentliche Auftritte allerdings auch, dass er versucht, da was gerade zu rücken. Und ganz aktuell wurde er auch jetzt eben wieder gefragt zu einer bevorstehenden Kiew-Reise. Und da hat er sich ja die Schau stehlen lassen vom Oppositionsführer, von Friedrich Merz, der in Kiew ist, ehe der Kanzler überhaupt dort gewesen ist. Und da hat er noch einmal gesagt, dem im Wege stehe ganz einfach die Tatsache, dass der Bundespräsident ausgeladen wurde. Das allerdings, um das noch zu sagen, hat Scholz bisher nie gesagt. Kurz nach der Ausladung des Bundespräsidenten durch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj war das nie ein Thema. Das hat er jetzt meiner Ansicht nach ausgegraben, wo er so sehr unter Druck und unter Erklärungszwang steht.
Hol ich gerne. Frau Fröhlich.
Ich wollte gerne eine Frage anschließen, vielleicht an Herrn Kapellan, der ja gerade in Meseberg ist. Also ich stelle mir das so vor, es stehen da mehrere Elefanten im Raum von Meseberg rum. Einer der Elefanten heißt Sondervermögen von 100 Milliarden. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass es hier noch zu einer Verkündigung, einer Einigung kommen wird? Kommen wir weiter in dieser großen Frage, mit der die Ampel, würde ich sagen, ja auch besonders belastet jetzt ist? Die Frage nämlich, ob dieses Sondervermögen der Bundeswehr ausschließlich zukommt und der Verteidigung, dem Schutz, oder ob der Sicherheitsbegriff ein erweiterter ist, wie ihn die Grünen fordern, und somit eben auch auf die Sicherung digitaler Netze, auf die Energiesicherheit etc. zutreffen.
Also ich glaube, daran führt kein Weg vorbei. Darauf werden die Grünen auch weiterhin bestehen. Nicht nur die Grünen, die Koalition insgesamt, aber dass das Sondervermögen kommen wird, da bin ich ganz sicher. Da kommt auch ein Friedrich Merz nicht mehr vom hohen Ross herunter. Und er würde ja dann auch riskieren, dass die Ausstattung, die bessere Ausrüstung der Bundeswehr, auf die er ja auch vehement gepocht hat, und es war ja auch ein Fehler sicherlich nicht nur der Sozialdemokraten, sondern auch der Christdemokraten, der christdemokratisch geführten Bundesregierung, der Bundesregierungen von Angela Merkel und deren Verteidigungsminister, die ja alle das CDU- oder CSU-Parteibuch getragen haben in den vergangenen Jahren. Es wäre ja eine Niederlage für Merz, wenn er da nichts erreichen würde. Also ich glaube, da ist noch viel Kompromissfähigkeit gefragt, und die werden wir sicherlich auch erleben, auch mit Blick auf die Union.
Roe versus Wade ist jetzt in aller Munde. Das ist ein Grundsatzurteil zum Abtreibungsrecht von 1973 aus den USA. Und das hat Frauen zugestanden, über Abbruch und Fortführung ihrer Schwangerschaft selbst zu entscheiden, wenn man es runterbricht. Jetzt ist ein Positionspapier geleakt worden vom obersten US-Gericht. Das stellt dieses Urteil in Frage. Und seit das öffentlich wurde, gibt's, ich würde sagen, man kann das schon Erdbeben nennen. Allein in New York haben mindestens 2000 Menschen gestern an einer Kundgebung für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche teilgenommen. Es gibt aber auch Gegendemos. Paulina Fröhlich ist mein Gast heute Mittag. Frau Fröhlich, es gibt Stimmen, die sagen, es ist eigentlich gut, dass dieser Entwurf geleakt wurde, weil er jetzt vorab schon dazu führen könnte, dass Biden, der ja allgemein als eher schwach wahrgenommen wird, wieder Oberwasser kriegt und dass er eben mit einem Thema wirklich sich auch positionieren kann. Wie sehen Sie das?
Also zunächst einmal, wenn ich da vielleicht zu dem Inhalt des Papiers, es hat mich wirklich mit tiefer Sorge erfüllt, es ist ungeheuerlich, das zu lesen und zu hören. Dieses Recht erfüllt meiner Meinung nach erstens das, was Sie auch schon sagten, also das Recht für eine Frau, über ihren eigenen Körper zu bestimmen. Und zweitens ist es eine Form von Schutz über psychologische Gewalt und Fremdbestimmung. Also das ist erstmal ungeheuerlich, dass in diese Richtung vom obersten Gerichtshaus da der USA gedacht wird. Ja, ich glaube auch, dass Leaks sind manchmal sehr hilfreich für AktivistInnen, für JournalistInnen, für die Zivilgesellschaft, um sich zu organisieren und dann am Ende natürlich auch für die Politik, sei es die Opposition oder in diesem Fall jemanden, der im Amt ist, um frühzeitig Informationen zu kriegen, um Stimmungen und Mehrheiten organisieren zu können. Und in diesem Fall, bei dieser Ungeheuerlichkeit, würde ich auch nicht verurteilen und sagen, na, wir hatten das geleakt, sondern würde sagen, na, ein Glück ist es auf irgendwelchen Wegen rausgekommen, denn so besteht die Möglichkeit, jawohl, wieder die Stimme zu stärken, die sich für Frauenrechte hier einsetzt. Und das wird hoffentlich die Stimme des amtierenden Präsidenten auch sein.
Gleichzeitig wird dieser geleakte Entwurf auch von manchen tatsächlich gewertet eher als ein schwächendes Papier, weil es eben überhaupt nicht üblich ist, solche Papiere, solche Gerichtsüberlegungen vorab rauszugeben. Also es wird dann auch gewertet als etwas, das das Vertrauen in die Justiz auch sehr schwächen kann, weil es eben unüblich ist, dass vorab das rauskommt und weil das halt auch heißt, dass Grundsatzurteile, die eigentlich als gegeben wahrgenommen wurden, auf dem Spiel stehen.
Es ist ja auch eigentlich eher etwas, es hat etwas Schädliches, so würde ich es eher sagen. Ja? Also ist einmal die Frage natürlich, wer sind die undichten Glieder da in der Kette, die Dinge rausgeben. Dann ist natürlich auch die Sache bei Debatten und genauso bei Gerichtsdebatten oder bei justizialen Debatten so, die Frage, wann ist eigentlich etwas abschließend so gedacht, dass für die Öffentlichkeit formuliert ist und können da Dinge schnell missverstanden werden. Also da würde ich nicht per se formulieren wollen. Aber wie gesagt, an dieser Stelle, wir reden hier über etwas, das ich als eine Ungeheuerlichkeit beschreiben würde. Und wahrscheinlich würde ich jetzt mal annehmen, hat sich ein Mensch das auch gedacht, dem das in die Hände kam und hat sich gedacht, ich stelle jetzt meinen eigenen beruflichen Werdegang sozusagen auf die Kippe. Ich weiß, wenn ich rausgefunden werde, werde ich rausgekickt und kriege wahrscheinlich auch nie wieder einen Job, wie ich ihn mir wünsche. Aber mir ist gerade wichtiger, dass die Öffentlichkeit weiß, was hier gedacht und getan wird. Von wie viele sind es? 6 Männer und 3 Frauen, 6 republikanisch ernannte, 3 Demokraten von den Democrats ernannten Personen und dementsprechend würde ich auf der Waagschale mich in die Richtung stellen, zu sagen, nein, das ist gut, dass wir es gehört haben.
Paulina Fröhlich, vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio heute Mittag.
Ich habe mich zu bedanken.